Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Mikronährstoffe ist immer wieder ein Thema bei Medizin für Mitdenker. Und heute schauen wir uns aber die Mikronährstoffe in einem ganz besonderen Umfeld an. Und ich glaube, jeder kennt so Menschen. Ich glaube, ich gehöre auch hier und da in diesem Bereich. Und zwar, was es mit ADHS und Autismus zu tun hat, beziehungsweise was es helfen kann, wenn man Mikronährstoffe nimmt.
Genau. Der ein oder andere oder die ein oder andere, jetzt, die jetzt zuhören, die denken vielleicht, Autismus und ADHS, oh no, nicht schon wieder dieses Thema, das wird ja gerade aufgebauscht. Ich sehe das anders. Ich sehe es so, dass es jetzt gesehen wird. Also wir sehen ja zunehmend, nehmen wir die Leute wahr, die autistisch sind oder ADHS haben oder eine Kombination oder hochsensibel sind, gehört eigentlich alles ein bisschen zusammen. Teilweise wird schon gar nicht mehr differenziert. Man sagt dann, man ist neurodivergent im Vergleich zu neurotypisch. Und ja, also das nimmt auf jeden Fall im Moment ein bisschen größere Ausmaße an. Und manche sagen, es würde überdiagnostiziert, weil halt die Leute jetzt schon sehr sensibel werden und bei jeder Kleinigkeit denken eventuell, sie hätten ADHS oder Autismus oder wären hochsensibel. Aber ich glaube, das ist halt im Moment jetzt so die Zeit, wo man da so ein bisschen checken muss, wann ist es wirklich ein Thema für jemanden und wann ist es keins so. Und auf jeden Fall kann man mit Mikronährstoffen unterstützen.
Und ich mag noch eine Bemerkung. Das heißt, wenn man so täglich in Meetings sitzt, ich würde sagen, wir haben halt vorher nicht hingeguckt, weil ich halte ADHS mittlerweile für ein größeres Thema unter Erwachsenen als unter Kindern.
Ja, und auch Autismus. Also ich habe so viele Patienten, mit denen ich über das Thema auch spreche und die merken, dass das für sie, es geht gar nicht darum, eine Diagnose zu haben, auf der man sich ausruhen kann. Das ist dann von manchen Kritikern so die Aussage, oh ja, jetzt kommen die schon wieder mit dieser Diagnose und damit können sie dann ihr Verhalten begründen. Es ist genau umgekehrt. Die Leute, die dann erkennen, sie haben ADHS oder sie haben Autismus oder sie sind hochsensibel, die können für sich entdecken, ach wie krass, das habe ich ja schon immer gemacht. Ich habe ja schon als Kind, habe ich andere Kinder gebissen oder ich habe als Kind mich schon abgesondert und hatte immer eine Kapuze auf und stand auf dem Hof in der Ecke, wenn die anderen gespielt haben. So, und woher kommt das denn? Ich war nicht seltsam. Nein, ich habe oder bin neurodivergent, kann man dann feststellen. Und ja, also das finde ich sehr interessant für die Menschen, die das dann an sich entdecken, weil sie dann tatsächlich was machen können. Ich habe heute gerade mit einer Patientin gesprochen, die sagte mir, sie hat immer das Problem, ihr fällt es jetzt richtig auf, seit sie die Diagnose ADHS hat, dass sie Probleme hat, Leuten ins Gesicht zu gucken. Das haben ja alle, die neurodivergent sind, unter Umständen. Also nicht alle haben das, aber alle, also sowohl Autisten als auch ADHSler, als auch Hochsensible, können eventuell anderen Leuten nicht in die Augen gucken. So, und dann sagte sie, ja, und seit ich weiß, dass ich das bin, dass ich neurodivergent bin, merke ich das so richtig und dann kann ich damit umgehen. Und das ist genau der Punkt. Weil das ist zum Beispiel für die Neurodivergenten ein großes Problem, andere Leute anzugucken beim Sprechen, dauernd ihre Mimik zu kontrollieren und ihren Blick zu kontrollieren und immer zu checken, habe ich jetzt lang genug geguckt? Muss ich jetzt weggucken? War das jetzt zu intensiv? Oder habe ich vielleicht zu wenig geguckt? Starre ich oder gucke ich an dem anderen vorbei? Oder wie findet der, wie ich gucke? Das ist ein wahnsinniger Stress, der in den Köpfen vorgeht. Und wenn man dann feststellt, okay, ich bin neurodivergent, dann kann man sagen, aha, jetzt verstehe ich, woher dieser Stress kommt. Und dann kann man damit ja auch umgehen.
Und Stress bedeutet dann natürlich auch, dass ich irgendwelche Dinge anders verbrauche, mehr verbrauche, als vielleicht in einem normalen Modus.
Genau. Bei Stress zum Beispiel verbrauchen wir Magnesium und Zink. Also die werden ausgeschieden. Die werden nicht verbraucht im Sinne, das Molekül ist da und dann ist es weg. So in dem Sinne, das habe ich mich nämlich früher immer gefragt. Ich habe mich immer gefragt, wie geht das denn? Wieso verbraucht man das? Weil das sind ja Moleküle, die können ja nicht auf einmal weg sein. Die reagieren mit irgendwas und dann sind sie ja immer noch da. Aber es ist tatsächlich so, dass es Studien gibt, die zeigen, dass man Zink und Magnesium zum Beispiel auspinkelt, wenn man im Stress ist. Damit geht schon mal los. Das wären schon mal Mikronährstoffe, die man testen könnte bei Menschen, die neurodivergent sind und eventuell substituieren sollte.
Okay, gibt es noch andere Stoffe? Sind das diese beiden, die elementar sind oder gibt es noch mehr?
Es gibt noch mehr. Also Omega-3-Fettsäuren sind mega wichtig. Die werden sogar, wie ich jetzt schon gehört habe, von Therapeuten empfohlen, die gar nichts mit Mikronährstoffen machen. Also da habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass die Therapeuten Omega-3-Fettsäuren empfehlen, weil die einfach für den Hirnstoffwechsel sehr wichtig sind, aber Magnesium natürlich auch. Und übrigens auch Vitamin B6. Vitamin B6 hilft ja GABA zu bilden, und zwar aus Glutamat. Glutamat ist ein, mir fällt nur exzitatorisches Molekül ein. Ich überlege gerade, wie man das sagt auf Deutsch. Ein anregendes Molekül fürs Gehirn, also was einen richtig stressen kann eigentlich. Und Gamma-Aminobuttersäure, GABA, ist ein beruhigendes Molekül. So, und oder eine beruhigende Verbindung. So, Gamma-Aminobuttersäure ist ja eine beruhigende Verbindung. So, und wenn Glutamat nicht umgebaut werden kann in Gamma-Aminobuttersäure, die zwei sind nämlich voneinander abhängig, dann haben wir viel Glutamat und wenig Gamma-Aminobuttersäure. Und dann heißt es, dieses Glutamat macht Stress, Stress, Stress und die Bremse ist kaputt. Und wenn wir aber jetzt viel B6 unter Umständen geben, weil das vielleicht fehlt, wie bei HPUlern, bei denen wir ja ganz häufig die Assoziation zwischen HPU und, sage ich mal, Neurodivergenz sehen, wenn wir dann B6 geben, kann es sein, dass das Glutamat umgebaut wird, also weniger wird. Es wird umgebaut in Gamma-Aminobuttersäure, die wird mehr. Der Gashebel wird losgelassen, also Glutamat ist weniger da und die Bremse wird getreten, weil Gamma-Aminobuttersäure hochgeht. Und dann kann das Gehirn wieder strukturierter und ruhiger arbeiten.
Ja, spannend, was da so alles passiert. Und ich verstehe es richtig. Das heißt, natürlich bekomme ich mit Mikronährstoffe das Ganze nicht weg, aber natürlich reagiere ich vielleicht nicht so heftig und die Stressfaktoren hole ich früher rein.
Genau so ist es. Also diese Neurodivergenz, die kriegt man nie weg. Das ist so, wie ich braune Haare habe, ist man neurodivergent und es geht nicht weg. Aber man kann was tun zur Unterstützung. Was natürlich immer noch auch sehr wichtig ist, ist Vitamin D als Basic für alles Mögliche, ne? Das fehlt uns ja ganz oft hier in der Region und das ist auch für die Gehirnentwicklung zum Beispiel sehr wichtig und auch bei ADHS und ja, Neurodivergenz insgesamt. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen. Wir haben nämlich bei Zink eine ganz interessante Sache. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, aber nicht alle Leute hören ja alle Podcasts durch und wissen nachher
was
alles.
Was ein Fehler ist.
Also beim Zink ist es so, dass das so wirkt wie Ritalin. Also es hat nicht den gleichen Effekt, aber inhaltlich wirkt es genauso. Also Ritalin hält das Dopamin im präsynaptischen Spalt. Das heißt also, Dopamin triggert die Nervenzelle an, damit wir uns konzentrieren können und so. Und Ritalin hält das im präsynaptischen Spalt. Das heißt, dieses Dopamin kann dann interagiert dann dauernd mit der Synapse und pfeffert dieses Neuron an, das den Nerven, also stimuliert den Nerven. Wenn das aus dem präsynaptischen Spalt raus ist, also vor der Synapse, der Spalt zwischen zwei Nervenendigungen, das ist der präsynaptische Spalt, der Bereich zwischen zwei Nervenendigungen, wenn es da raus diffundiert oder abgebaut wird, dann ist es weg, dann wird der Nerv nicht mehr stimuliert. Und das ist bei ADHS, auch bei, sagen wir, bei Neurodivergenz, kann das ein Mechanismus sein, dass eben Nervenimpulse nicht gut übertragen werden und die Konzentration nicht gut ist. Dass eben diese Dopaminmoleküle nicht im präsynaptischen Spalt bleiben. So, und Ritalin hält die da und Zink macht genau das Gleiche. Das heißt also, wenn du einen Zinkmangel hast, wie bei HPU oder so, dann wird auch das Dopamin beim Zinkmangel nicht im präsynaptischen Spalt gehalten. Es fließt ab sozusagen, werden keine Impulse mehr weitergeleitet und die Konzentration sinkt. So, und dann können wir eben Zink geben und können gucken, ob wir eventuell den gleichen Effekt haben wie mit Ritalin. Das ist nicht versprochen, aber das kann man zumindest versuchen.
Das heißt, man hätte dann die Option, vielleicht auf ein Medikament zu verzichten oder vielleicht eine andere Dosierung zu nehmen.
Unter Umständen.
Klar, das ist der Einzelfall, verstehe ich, aber trotzdem spannend, ne?
Ja, man kann sich zumindest mal angucken und man kann es ausprobieren. Also Zink ist ja nicht wirklich schädlich.
Ja, ich glaube, die meisten Mikronährstoffe sind in guter Dosis nicht schädlich.
Ja. Ja, die Dosis macht das Gift. Auch da ist es, das ist auch wichtig zu sagen. Ja, man sollte nicht überdosieren.
Also das heißt, wenn diese Diagnose da ist, gibt es auch noch andere Dinge, auf die man schauen sollte.
Genau so.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.